Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Das Wertvollste, was wir haben miteinander, Geschwister, Zeit ist Leben. Zeit ist viel mehr als Geld. Zeit ist Leben. Die Botschaft für heute, ich habe eigentlich ganz was anderes vorgehabt, aber ich habe einen Impuls bekommen von unserem Herrn durch seinen Geist und ich freue mich jetzt richtig auf die Botschaft, weil ich glaube, dass die uns ganz pragmatisch helfen kann. Es geht heute nicht so sehr um Lehre, um strategische, theologische Themen. Heute geht es um ganz praktische Anleitung fürs Leben. Das Thema, der Heilige Geist und das ewige Leben. Der Heilige Geist spielt natürlich zu Pfingsten eine ganz besondere Rolle, gar keine Frage. Aus dem Grunde das Thema, der Heilige Geist und das ewige Leben. Was bedeutet das, dass wir den Geist Gottes wieder haben? Ich möchte dann als erstes über das verlorene Leben reden. Wir können auch ein verlorenes Leben leben. Gott lässt es zu. Stellen wir uns einmal vor, wir wären programmiert wie Roboter. Der Herr hätte uns da die neueste Software aufgespielt. Wir wären an den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gekommen und hätten gesagt, nein, von diesem Baum darfst du nicht essen. Und hätten uns umgedreht, wären weitergegangen. Programmiert auf die Gebote Gottes. Nein, über den darfst du nicht schlecht reden, den musst du lieben. Jawohl, lieben. Was für ein Elend wäre das. Gott wollte keine Roboter. Wie herrlich ist es, wenn ein kleines Mädchen, ein kleiner Sohn, ein kleiner Bub uns in die Arme nimmt und sagt, Papa, ich hab dich lieb. Was für ein Ausdruck von Leben. Das wollte Gott. Papa, ich hab dich lieb. Ich hab dich lieb, Papa. Verlorenes Leben. Dann wollen wir reden über ewiges Leben. Und schließlich, dass wir uns entspannen dürfen, weil der Heilige Geist mein Helfer ist. Lasst uns reden über verlorenes Leben. Was ist ein verlorenes Leben? Das ist ein Leben, das wir in unserem Eigenwillen und unserer Selbstbestimmung unabhängig von Gott leben wollen. Wir kennen das, das ist der Zeitgeist, Selbstverwirklichung. Ich sage, was ist, ich bin der Herr in meinem Leben, ich bestimme, was ich tue oder nicht tue. Ich bin hier der Chef. Das scheint mir persönlich die größte Sünde im Leben zu sein, unabhängig von Gott und seinem Willen leben zu wollen. Unabhängig von Gott, weil wir über uns keine letzte Instanz akzeptieren können als Rebellen, die einfach in Rebellion sind zu Gott und seinen Ordnungen. Und das ist tatsächlich die Wurzel allen Übels, egal welche Nachrichten wir hören oder lesen oder wenn wir uns den Zustand dieser Welt und unserer Generation anschauen, das ist die Wurzel allen Übels. Das ist das Grundübel. Daher kommen all die Probleme in unserem Leben, in unseren Beziehungen. Wir sehen es auch immer wieder, diese ganzen theologischen Diskussionen. Und du wirst verrückt, wenn du nach irgendeinem Thema im Internet googelst. Du wirst verrückt. Du hast 10 Personen und 11 Meinungen. Wenn wir nicht die Basis des Wortes Gottes haben in unserem theologischen Austausch, sind wir verloren. Dann können wir diskutieren, bis uns die Köpfe glühen. Es wird nichts bringen. Es wird nur zu Streit und zu Spaltung führen. Es ist so wunderbar und entspannend, dass wir uns einigen können auf das Wort Gottes, unser Fundament. Das ist die Wurzel allen Übels. Und Gott hat uns eine herrliche Bedienungsanleitung gegeben für unser Leben. Wie ist Jesus damit umgegangen, mit dieser Herausforderung? Weil wir wissen ja, so hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Wie ist Jesus damit umgegangen? Ich meine, er hat sich seiner göttlichen Majestät entäußert, sagt uns Kolosserbrief. Er ist für uns Mensch geworden. Er hat sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz. Wie ist Jesus damit umgegangen? Da sprach ich, siehe, Ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Die einzige Mission Jesu Christi, des Sohnes des allmächtigen Gottes, war, den Willen Gottes auf der Erde zustande zu bringen. Das war die einzige Mission. Ich habe es euch geschrieben im Wort für die Woche. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Wir müssen wirklich da unterscheiden. Er sagt nicht, ich und der Geist sind eins. Ich und der Vater sind eins durch den Geist. Verstehen wir? Wir sind eins mit dem Vater durch den Geist. Der Geist will nie den Vater oder den Sohn ersetzen. Er will uns immer in die Gemeinschaft führen mit dem Vater und dem Sohn. Das ist wichtig, dass wir in dem Zusammenhang das auch verstehen. Verlorenes Leben. Was sagt Gottes Wort zu dem Thema? Ich habe mir überlegt, was steht in der Schrift? Ich habe nur ein paar ganz wenige Aussagen dazu herausgefiltert. Ein paar ganz wenige. Was sagt Gottes Wort zum verlorenen Leben? Psalm 119, ich will mich nicht mit dem abgeben, was sinnlos und wertlos ist. Hilf mir dabei und schenke mir Freude, deinen Willen zu tun. Herzlich willkommen. Das Wort Gottes sagt uns, ich will mich nicht mit dem abgeben, was sinnlos und wertlos ist. Hilf mir dabei und schenke mir Freude, deinen Willen zu tun. Das heißt, wir dürfen Gott bitten, dass er uns hilft, seinen Willen nicht nur zu erkennen, sondern zu tun. Damit wir nicht was Sinnloses und Wertloses tun. Wir können sehr beschäftigt sein, aber wir müssen darauf achten, dass es nicht sinnlos und wertlos ist. Matthäus 26, 42, noch einmal ging er ein Stück weg, um zu beten. Jesus in Gethsemane, mein Vater. Wenn mir dieses Leiden nicht erspart bleiben kann, bin ich bereit, deinen Willen zu erfüllen. Jesus bittet, Vater im Himmel, wenn es nicht anders sein kann, ich bin bereit, deinen Willen zu tun. Und 5. Mose 5,10, doch denen, sagt Gott, die mich lieben. Und es begegnet uns fast in jedem Kapitel des Neuen Testaments, was hier steht. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Ach so, jetzt gibt es doch Bedingungen für die Gnade. Nein, wer meine Gebote hält, sagt Jesus, der ist es, der mich liebt. Ach so, jetzt muss ich deine Gebote halten, dass du mich liebst. So wie ich die Gebote des Vaters halte und seine Liebe empfangen darf. Nein, weil Gott sagt hier ganz klar, wenn du mich wirklich liebst, wirst du aus dieser Liebe heraus meine Gebote halten wollen. Nicht, weil du es musst, sondern weil du aus der Liebe heraus motivierst, das gerne tust, woran ich wohlgefallen habe. Verstehen wir? Die Liebe motiviert uns, Gottes Gebote zu halten, nicht die Angst vor Strafe. Das wäre ja schrecklich, wenn Oliver deine Kinder nur tun würden, was du sagst, weil sie Angst haben, dass du es dann haust. Ich hau dich. Nein, wir möchten, dass die Kinder das tun, weil sie uns lieben, weil es eh zum Besten dient. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Gott ist gnädig. Er erhört unsere Gebete, wenn wir tun, was er uns sagt. Wenn Gott deine Gebete nicht hört, vielleicht musst du mal überprüfen, ob du wirklich tust, was er sagt. Denen bin ich gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe erfahren über tausende von Generationen. Was für eine Zusage. Über die Maßen. Nehemia 9, 29, du riefst sie zur Besinnung. Wir lösen im Römerbrief, dass Gott uns, weil wir ihn für nichts geachtet haben, uns unserem untauglich gewordenen Verstand überlassen hat. Wir verehren das Geschöpf statt den Schöpfer. Du riefst sie zur Besinnung, komm zur Besinnung, Mensch. Sie sollten umkehren und sich an dein Gesetz halten. Doch sie waren zu stolz und folgten deinen Weisungen nicht. Sie übertraten deine Gebote, die doch jedem, der sie befolgt, das Leben bringen. Wir sind beim verlorenen Leben. Du kannst ein verlorenes Leben leben ohne Gott. Du kannst ein Leben leben, das sehr beschäftigt ist und am Schluss doch verloren ist, sinnlos ist. Sie übertraten deine Gebote, die doch jedem, der sie befolgt, das Leben, das wahre Leben bringen. Wir werden uns den Unterschied anschauen zwischen ewiger, nicht endender Existenz und ewigem Leben. Da ist ein gravierender Unterschied. Wir haben es, glaube ich, noch nicht verstanden. Sie wandten sich von dir ab, sie wollten nichts mehr von dir wissen und weigerten sich, dir zu gehorchen. Gott hat mehr Interesse an Gehorsam als an Opfer, verstehen wir? Wir lesen das immer wieder. Gehorsam. Gott möchte, dass wir gehorsam sind. Nicht, weil er so egozentriker ist, sondern weil er möchte, dass wir durch den Gehorsam seine Gnade empfangen können, seinen Segen empfangen können, dass er uns segnen kann. Er möchte nicht, dass wir ihm im Wege stehen, uns zu segnen, uns ein Leben im Überfluss zu geben, das wirklich erfüllt ist, das Sinn macht. Ich bin so strukturiert denkender Mensch und ich habe hier mal zwei Grafiken dargestellt. Das sind sehr einfache Grafiken, die habe ich auch nicht erfunden, die habe ich irgendwann einmal empfangen und die möchte ich euch mitteilen. Das Leben ist vom Ego beherrscht. Schauen wir uns einmal das an. Was da passiert? Hier ist der Thron des Lebens dargestellt. Mein Ego thront dort auf diesem Thron. Ich bin der Herr, ich regiere, ich sage, was passiert. Die Folge ist, meine ganzen Lebensbereiche sind durcheinander und strukturiert. Jesus Christus ist außerhalb meines Lebens. Er hat mir nichts reinzureden. Ja, wenn ich Hilfe brauche, dann gehe ich mal aus meinem Herrschaftsbereich hinaus und bitte Gott, aber ansonsten soll er draußen bleiben und mir nicht reinreden. Was versteht er schon von meinem Leben? Er hat keine Ahnung. Das andere ist, das Leben ist von Christus beherrscht. Hier haben wir wieder den Thron des Lebens. Christus thront auf meinem Thron des Lebens. Mein Ego ist entthront. Hier sind alle Lebensbereiche strukturiert und geordnet. Gott hat in mein Leben hinein regiert und hat alles in Ordnung gebracht. Mein persönliches Leben, meine Beziehungen, meine Ehe, meine Familie, der Beruf, meine Nachbarschaft, die Gesellschaft, die Freunde, alles. Gott hat alles in Ordnung gebracht, weil die Wurzel allen Übels ist ja, dass ich regiere und nicht Gott. Und damit haben wir die Egoismen, die aufeinanderprallen, damit haben wir diese Selbstverwirklichung. Wenn zwei heiraten, muss man ihnen immer sagen, pass auf, du hast 100% Persönlichkeit und dein Partner auch. Wenn nicht jeder 50% bereit ist aufzugeben, wird es nicht funktionieren. Wenn einer 100% einbringen will und der andere muss kuschen, wird es nicht funktionieren. Bist du dir bewusst, es kostet was. Das ist das, auch der Preis fürs ewige Leben. Jesus hat sein Leben gegeben, das kostet unser Leben, Leben für Leben. Es kostet dein Leben, weil er hat sein Leben gegeben. Und in der Ehe ist es genauso, in den Beziehungen ist es genauso. Wenn jeder sich selbst verwirklichen will, dann haben wir die Probleme, die wir haben. Single-Wohnungen, immer zu wenig. Wir kommen jeden Tag x-mal an Weggabelungen, du und ich, jeden Tag. Und wie gesagt, wir wollen heute mal ganz praktisch sein. Was will ich? Was andere wollen? Was ich will, was andere wollen oder was Gott will? Das ist die Frage. So viele Gabelungen, wo ich entscheiden muss, welcher Wille geschehe, meiner oder der meiner Frau, sei schlau, hör auf deine Frau, oder der Wille Gottes. Hier ist die Weggabelung. Also manches Mal bin ich wirklich gut beraten, auf meine Frau zu hören, das muss ich schon sagen. Das ist nicht immer so einfach, aber im Nachhinein erkennt man dann, das war doch schlau. Wenn ich die Wahl treffe, mit Christus gekreuzigt zu werden, wenn ich die Wahl treffe, mich selbst zu verleugnen und sage, Herr, ich wähle deinen Willen und der Heilige Geist hilft mir, das zu tun, dann werde ich immer mehr erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Je mehr ich Gottes Gebote halte, desto mehr werde ich ihn erkennen. Und desto mehr werde ich die Liebe Gottes in mir haben und weitergeben. Wie Ströme lebendigen Wassers wird es aus mir fließen. Bist du eine Ermutigung in deiner Nachbarschaft, in deiner Arbeit? Erkennen die Menschen einen Unterschied? Werden die Menschen eifersüchtig auf das, was in dir wirkt, diese Kraft der Liebe, diese Kraft der Hoffnung, diese Kraft der Zuversicht? Möchten sie das auch haben? Ist das attraktiv für die Menschen in deiner Umgebung? Bist du stark in der Macht seiner Stärke? Oder bist du genauso niedergeschlagen wie alle anderen, wenn es nicht so läuft, wie sie möchten? Denk darüber nach. Denk darüber nach. Ich weiß, wovon ich rede. Ich bin jetzt 30 Jahre mit dem Herrn unterwegs. Ich kenne meine Anfangssituationen und ich weiß, was Gott tun kann, wenn wir es zulassen. Wenn wir uns danach ausstrecken, wenn wir uns danach sehnen. Ein ewiges Leben statt ein verlorenes Leben. Nochmal ein kurzes Schaubild. Das Ego sitzt auf dem Thron, das heißt, der Geist Satans herrscht. Wir müssen uns bewusst sein, wenn nicht der Geist Gottes herrscht, herrscht automatisch der Geist Satans. Es gibt keinen dritten geistlichen Bereich, den humanistischen Geist. Das gibt es nicht. Wir sind errettet aus der Finsternis zum Licht. Dazwischen drin gibt es keine Grauzonen. Wir hätten gerne so Grauzonen. Es gibt keine Grauzone. Lies die Schrift nochmal und zeig mir, wo Gott irgendwo sagt, dass es eine Grauzone des Humanismus gäbe, wo der Mensch, der menschliche Geist herrscht. Nein. Jesus dreht sich um und sagt zu Petrus, weiche von mir, Satan. Irdisch, niedrig, teuflisch. Alles, was irdisch ist, ist aus Gottes Sicht niedrig und teuflisch. Es gibt keinen menschlichen Bereich, wo weder der Geist Satans noch der Geist Gottes regiert. Das gibt es nicht. Wenn ich falsch liege, zeig es mir bitte. Aber ich finde es nicht. So, das Ego sitzt auf dem Thron. Gottes Geist ist aus meinem Leben hinausgedrängt. Ja, ich habe den Geist Gottes, aber ich gebe ihm keinen Raum. Der alte Reinhold ist wieder auferstanden. Der Sarg hat sich wieder geöffnet. Und er steht wieder da. Und der Geist des Satans beeinflusst wieder. Was passiert jetzt? Hass, Frust, Streit, Stress, Hartherzigkeit, Egoismus, Ehebruch, Gewalt, sexuelle Begierde und schließlich Tod. Das ist, Geschwister, was wir als Frucht hervorbringen, wenn wir den Geist Gottes aus unserem Leben hinausdrängen. Und jetzt schauen wir mal, wenn Jesus auf dem Thron sitzt und der Geist Gottes herrscht. Das ist so wunderbar uns beschrieben, diese neunfältige Frucht des Geistes. Drum sagt Jesus, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sehen wir das? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung und Leben. Ewiges Leben. Und das Interessante ist für mich, wir haben doch jeden Tag Anschauungsunterricht in dieser Welt. Jeden Tag erkennen wir, wo die Lügen des Teufels uns hinführen, in Egoismus. Single-Wohnungen und kein endender Bedarf, Egoismen, Flucht. Man hält nicht mehr zusammen. Meine Frau hat gesagt, sag aber der Gemeinde, dass du uns am 12. Mai zum 49. Hochzeitstag hast du mir ein Geschenk gemacht, die Bronchitis. Und jetzt liegt sie nieder. Jetzt hat sie mit ihrem Skelettproblem noch die Bronchitis. Noch ein schönes Geschenk. Ich soll sie entschuldigen, sie wäre wirklich gern dabei gewesen. So ist es halt. Können wir trotzdem Gott danken? Wissen wir, dass nichts am Thron Gottes vorbeikommt? Dass alles uns zum Besten dienen muss? Wenn wir das verstehen, dann können wir auch in solchen Situationen Gott noch danken. Und wirklich, auch wenn es außen stürmt und knallt und kracht, innerlich Ruhe haben für unsere Seele. Das möchte Gott. Ja, in der Welt habt ihr Probleme, nicht Angst. Probleme ist das eigentliche ursprüngliche Wort. Das Griechische. In der Welt habt ihr Probleme, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wir werden in der Welt Probleme haben. Gott wird uns nicht ins Kloster stecken und abschotten. Er wird uns mit diesen Herausforderungen konfrontieren. Verstehen wir, was für ein gravierender Unterschied ist, wenn das Ego wieder herrscht und der Satan wieder Einfluss gewinnt? Ein elendes Leben. Und der Teufel, dem gelingt es, jeden Tag uns zu belügen und sagen, du Dummkopf, wenn du fromm und religiös bist, du Dummkopf, du wirst das Leben verpassen. Schauen wir uns doch dieses Leben an. Elend, elend, elend. Und wie es dem Teufel nur gelingt, dass diese Welt attraktiver ist als das Reich Gottes. Schauen wir uns da an, wir haben in Grafing 10.000 Einwohner. Wie viele sind da? Der Teufel hat sie belogen. Diese Welt bietet ein attraktiveres Leben als Gott, scheinbar. Und sie gehen zugrunde. Die Beziehungen gehen zugrunde, die Ehen gehen zugrunde. Alles geht am Bach runter. Wir lügen und betrügen. Alles geht am Bach runter, aber das ist attraktiv. Weil sonst wären die ja da. Die müssten ja da sein. Wir müssten ja 3 Gottesdienste halten und unter der Woche jeden Tag mit 10.000 Menschen. All der Stress, den wir haben, kommt daher, dass wir unseren eigenen Willen tun. Wir suchen uns selbst zu verwirklichen. Es ist das Leben der Natur Adams in uns. Unsere alte Natur, die den Stress verursacht. Das Leben Christi ist ein Leben voller Ruhe. Er sagte, Matthäus 11, 29, nehmt mein Joch auf euch und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Was bedeutet das, nehmt mein Joch auf euch? Da habe ich mir schon gedacht. Das heißt, nehmt euer Kreuz auf euch, so wie ich mein Kreuz aufnehme. Nehmt mein Kreuz auf euch. Das heißt, wir verleugnen uns selbst unseren Willen. Wer mir nachfolgen will, sagt der Herr, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich. Was meint er denn? Ich stehe an der Gabelung und verleugne mich um meine Selbstverwirklichung und sage, Herr, dein Wille geschehe. Ich verleugne mich selbst. Ich nehme mein Kreuz auf mich. Das Fleisch wehrt sich. Nein! Ich verleugne mich selbst. Das bedeutet es. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und am Ende des Tages wird abgerechnet. Die Toten werden nach der Schlacht gezählt, nicht vorher. Der Teufel sagt, der Lügner, der sagt, du wirst alles versäumen, du frommer Dummkopf. Aber Gott sagt, du wirst alles gewinnen. Ewiges Leben. Wenn wir mit Jesus gehen, wie die Rinder unter dem Joch nebeneinander, so sind wir mit Jesus unter seinem Joch. Aber Jesus ist derjenige, der zieht. Wir laufen nebenher und sagen, Herr, wo du hingehst, gehe ich hin. Matthäus 11, 30, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Grinst nicht so unverschämt. Der Gunti und ich, wir wissen, um was es geht. Wenn du das nachher auch wissen möchtest, frag den Gunti. Jesus rät uns Folgendes. Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Jesus drängt uns nichts auf, wenn er sagt, hey, du hast es erkannt, dass das Mühsal ist und schweres Schleppen. Jemand seine Schuld nachzutragen, das ist wirklich ein Beladener zu sein. Der merkt es ja nicht einmal. Und Jesus sagt, lass doch die Schuld los. Und damit bist du nicht mehr beladen mit dem seiner Schuld. Gib sie frei. Ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Das größte Glück ist, dass wir Ruhe haben und Frieden haben in unserer Seele. Nehmt auf euch mein Joch, Vers 29, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und das Ergebnis? Was ist das Ergebnis von dem allen? Sich selbst zu verleugnen, das Kreuz auf uns zu nehmen, Jesu Joch auf uns zu nehmen. Was ist das Ergebnis? Wunderbar, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Und das ist, was wir brauchen, Geschwister. Ruhe für unsere Seelen. Keine Sorgen, keine Ängste. Zuversicht. Darum ist mein Gruß immer in Perspektive, Zuversicht und Mut in eine gute Zukunft. Viel Perspektive, Zuversicht und Mut in eine gute Zukunft. Wir werden den Frieden finden, der höher ist als alle Vernunft. Wir werden eine unaussprechliche Freude finden, die voller Herrlichkeit ist. Geht's dir genauso wie mir? Du freust dich auf ein neues Smartphone und bist überglücklich und dann hast du es und 14 Tage später ist die Sache schon nicht mehr so attraktiv. Tatsächlich, es bleibt für diesen irdischen Menschen eine Sehnsucht, eine unerfüllbare Sehnsucht in seinem Herzen. Die kann nur Gott füllen. Egal, was du magst, ob im sportlichen Bereich, im beruflichen Bereich, im finanziellen Bereich, ganz egal was, diese Sehnsucht bleibt. Da ist ein Loch da drin und die kann nur Gott füllen. Das sind die neutestamentlichen Prophezeiungen oder Verheißungen. Wir werden den Frieden finden, der höher ist als alle Vernunft. Wir werden eine unaussprechliche Freude finden, die voller Herrlichkeit ist. Egal, was um uns herum passiert, egal, was Menschen uns antun, in der Gegenwart des Herrn ist Freude die Fülle. Wenn du in deinen Umständen keine Freude hast, dann bist du nicht in der Gegenwart des Herrn. Geh in die Gegenwart des Herrn, da ist Freude die Fülle. Immer wenn du nach unten gezogen wirst, renne in die Gegenwart des Herrn. Jesus sagt, ich bin der Friedefürst. Erschreckt nicht, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Meinen Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden lasse ich euch. Und Geschwister, das ist das höchste Gut, Frieden im Herzen zu haben. Wie kommt es, wenn du oder ich nicht ehrlich bezeugen können, dass wir alle Zeit Frieden in unserem Herzen haben? Dass wir frei sind von Unruhe und Stress? Woher kommt denn das? Es mag körperlichen Stress wegen unserer Arbeit geben, ich mag erschöpft sein. Das ist ganz was anderes. Aber Unfrieden, Unruhe im Herzen, Ängste. Es gibt zwei geistliche Kräfte in unserem Universum. Glaube und Angst. Glaube bringt zustande, was wir hoffen. Angst bringt zustande, was wir befürchten. Angst ist eine geistliche Kraft. Der Teufel steckt dahinter. Angst bringt zustande, was wir befürchten. Ich hoffe, Geschwister, dass wir eine starke Hoffnung haben und der Glaube diese Hoffnung zustande bringt. Aber es geht darum, alle Zeit eine innere Ruhe zu haben. Der Herr Jesus verspricht uns das. Und ich kann es bezeugen, je mehr ich loslassen kann, je mehr ich in allen Situationen den Frieden meines Herrn suche, und sage, Jesus, du bist der Friedefürst. Manchmal nachts, wenn ich wach werde und tausend Gedanken habe und unruhig bin in meiner Seele, dann sage ich Nein zu meiner Seele. Sei ruhig, Seele. Herr Jesus, du bist der Friedefürst. Und deinen Frieden empfange ich jetzt. Und das bete ich. Und dann schlafe ich wieder ein. Und dann ist Frieden da. Lassen wir nicht zu, liebe Geschwister, dass uns der Teufel das raubt. Wir sollten ein Leben frei von Stress führen. Ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das hat uns der Herr Jesus versprochen. Und wenn du keine Ruhe in deiner Seele hast, dann musst du was ändern. Dann ändere was. Es ist eine Verheißung des Herrn. Wenn wir dieses Joch auf uns nehmen, nicht mein Wille, dein Wille geschehe, werden wir Ruhe finden. Er hält seine Zusage, aber wir müssen unseren Egoismus aufgeben, unsere Selbstbestimmung. Ich sage, wo es lang geht. Das Ego muss vom Thron, damit der Friedefürst Platz nehmen kann. Er hält seine Zusage. Genau das bedeutet es, ihm in seinen Fußstapfen zu folgen. Nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters in jeder Situation zu tun. Ich habe eine Anfrage bekommen aus Dresden. Und da sagt jemand, ja, wie ist es denn? Ist es schriftgemäß, wenn man als Vollzeitdiener der Gemeinde dient, dass man dort Lohn erhält? Ja, ich habe ihm dann das geschickt, was der Paulus sagt. Ja, ich hätte Anspruch, aber lieber will ich sterben, als euch von euch Geld zu nehmen, damit ich meinen Lohn bei meinem Vater im Himmel habe. Ich habe ihm geschrieben, pass mal auf, in Bayern haben wir ein ganz einfaches Sprichwort, wer zahlt, schafft auch. Oder wer auch schafft, der zahlt. Wenn du sagst, Jesus hat dich berufen, wieso möchtest du dann von der Gemeinde einen Anstellungsvertrag mit einem monatlichen Gehalt? Die Gemeinde hat dich gar nicht berufen. Der Herr Jesus hat dich berufen, oder? Dann soll der Herr Jesus dich auch bezahlen. Stimmt's? Wer auch schafft, der zahlt. Hä? Ihr liebt es mir wirklich. Ja? Verstehen wir, wenn Jesus dich beruft, wird er dich versorgen. Und ich kann es in meinem Leben nur bestätigen. Was darf ich Zeit investieren in das Reich Gottes? Und ich bekomme es vielfältig zurück. Vielfältig. Hab doch keine Angst. Wenn der Herr dich berufen hat, wird er dich versorgen. Weil das ist doch ganz klar, ich habe ihm geschrieben, das ist doch ganz klar. Wenn die Gemeinde mich anstellt und mich bezahlt, was passiert dann? Dann muss ich sagen, was die Gemeinde hören will. Wenn nicht, zahlen die nimmer oder hauen ab. Stimmt's? So einfach ist es. So einfach ist es. So einfach ist es. Warum würde jemand dieses Leben nicht wählen? Warum wählen 9.980 Menschen in Grafing dieses Leben nicht von 10.000? Warum nicht? Warum nicht? Überleg mal. Weil der Teufel so viele Menschen getäuscht hat. Er sagt, wenn du fromm bist, versäumst du das Leben. Du Dummkopf. Du kannst immer nur fromm werden, wenn es am Ende zugeht. Aber doch heute lass es doch krachen, Junge. Sei cool. Ja? Weil der Teufel so viele Menschen getäuscht hat. Lass uns die Lüge des Teufels entlarven und sagen, Herr, ich möchte, dass es von heute an anders ist. Sag das für dein Leben, Herr, ich möchte, dass es für heute an anders ist. Ich glaube, dass ich dieses Leben erfahren kann, das der Apostel Paulus erfuhr. Ich treffe die Wahl, meinem Ich zu sterben, deinem Egoismus zu sterben. Das ist die beste Wahl, die du treffen kannst, dass Jesus auf deinem Thron des Lebens Platz nimmt. Galater 2,19, ich bin mit Christus gekreuzigt, das ist Christenleben. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Gott hat sich für mich hingegeben, damit ich leben kann. Aber sein Leben, doch nicht mein egoistisches Leben, das er noch segnen soll. Er wird es nicht segnen. Er wird zulassen, dass der Teufel dich belügt und betrügt und enttäuscht. Und hoffentlich kehrst du dann um. Oder dir. Lass uns auch 2. Korinther 4 anschauen, wo Paulus ganz ähnliche Worte in Galater 2,20 benutzte. Er sprach das Gleiche. Er sagt etwas, was er immer tut, nicht nur einmal täglich, sondern immer. Das war seine beständige Einstellung in seinem Leben. Paulus hat eine Entscheidung getroffen. Jeden Tag viele, viele Male. Er sagt, wir tragen alle Zeit in 2. Korinther 4,10. Wir tragen alle Zeit, das heißt 24,7, das Sterben Jesu an unserem Leibe. Warum? Weil er in jeder Situation nicht seinen Willen getan hat, sondern gesagt hat, Gott, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Und das ist das Geheimnis, Geschwister, für ein Leben in Frieden. Was ist das Sterben Jesu? Es ist nicht das Sterben für die Sünden der Welt. Da haben wir keinen Anteil. Ich kann nicht in meinem Leib das Sterben für die Sünden der Welt tragen. Das kann ich nicht. Das hat ein für alle Mal Jesus getan. Nein, das hat er am Kreuz alleine getan. Das hier ist ein anderes Sterben, das Jesus jeden Tag seines irdischen Lebens vollzog. Wir haben es vorher in Johannes 6,38 gelesen. Nicht mein Wille, sondern der Wille des Vaters. Verstehen wir? Das ist das Sterben Jesu. Nicht mein Wille, dein Wille geschehe, Gott. Wir alle müssen danach eifern, du und ich jeden Tag viele Male in unserem eigenen Leben immer dieses Sterben gegenüber unserem eigenen Willen durchzusetzen. In vielen, vielen, vielen Situationen. Stell dir das ganz praktisch vor und das ist das Geheimnis. Genau das Gleiche, was wir in Galater 2,20 gelesen haben. Ich wähle jeden Tag meines Lebens das Kreuz. Was ist das Kreuz? Ich sage, Vater im Himmel, ich möchte in meinem Leben das Sterben Jesu tragen. Ihm gleichgestaltet sein. Ich möchte sein wie Jesus. Ich möchte alle Zeit deinen Willen tun, Gott. Hilf mir durch deinen Geist, dass ich dies erkenne. Jetzt kommen wir zum ewigen Leben. Ich möchte zum ewigen Leben ganz kurz was sagen. Weil das ist ein vielfältig missverstandenes Wort. Ewiges Leben ist nicht ein Leben, das nie endet, Menschen, die in die Hölle kommen, haben ein Leben, das nie endet. Das ist nicht ewiges Leben. Das ist nicht ewiges Leben. Sie haben kein ewiges Leben, aber sie existieren für ewig, für immer. Ewig bedeutet etwas, was keinen Anfang hatte und kein Ende hat. Es bezieht sich auf das Leben Gottes, verstehen wir? Es gibt nur ein Wesen in diesem Universum, ohne Anfang und ohne Ende. Und das ist Gott. Ewiges Leben heißt, wir haben Gottes Leben, weil er ist wirklich ewig. Denn denken wir dran, Gott hat uns so geliebt, dass er möchte, dass wir sein Leben in uns haben. Das ist die Bedeutung dieses Verses. Um uns dieses Leben zu geben, ewiges Leben, göttliches Leben, gab er seinen eingeborenen Sohn, sodass wir, wenn wir an ihn glauben, dieses ewige Leben haben werden. Der Mensch, du und ich, wir haben kein ewiges Leben, weil wir haben einen Anfang. Und jetzt haben wir eine nie endende Existenz, ohne Gott in der Hölle, aber mit Gott, mit dem Geist Gottes, haben wir Gottes ewiges Leben empfangen, das ohne Anfang und ohne Ende ist. Und wir haben jetzt ewiges Leben. Wenn die Schrift spricht von ewigem Leben, meinen sie das Leben Gottes, nicht eine ewige Existenz. Die hat der Mensch auch, der Teufel auch. Aber sowohl der Mensch als auch der Teufel haben einen Anfang, aber Gott nicht. Ohne Anfang und ohne Ende. Das ist ewiges Leben. Und das ist in uns, durch Gottes Geist in uns. Glauben bedeutet tatsächlich das zu tun, was ich aus dem Wort Gottes verstanden habe. Ja? Jakobus sagt, du törichter Mensch, die Teufel glauben auch und zittern. Der Glaube ohne Werke ist tot. Glaube bringt uns gar nichts. Tun wir das? Alfred von Herrhausen hat ein interessantes Wort geprägt. Er sagt, Integrität bedeutet, wir müssen das, was wir denken, auch sagen. Wir müssen das, was wir sagen, auch tun. Und das, was wir tun, auch sein. Authentisch sein. Integrität. Jesus Christus war vollkommen integer. Paulus war vollkommen integer. Lasst uns integer sein. Lasst uns dieses adamitische, selbstzentrierte Leben mit dem Christusleben ersetzen. Es findet ein Austausch statt. Wir legen das alte Kleid ab, das alte Leben ab wie ein Kleid und ziehen das neue Leben an, weil Gott es uns zur Verfügung stellt. Aber wir müssen das zuerst glauben, dass das möglich ist. Wir müssen es glauben, Geschwister. Der Glaube ist eine tägliche Herausforderung. Es gibt so viele Dinge in der Heiligen Schrift, die wir nie ergreifen und erfahren werden, bis wir sie glauben. Weil ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denken wir nur an die Millionen von Menschen, für die Jesus gestorben ist, in dieser Stadt, in diesem Land. Warum haben sie keine Vergebung der Sünden erhalten? Ist Christus für sie gestorben? Ja, natürlich. Warum erhielten sie keine Vergebung? Weil sie nicht geglaubt haben. Sie nahmen oder nehmen das nicht an. Sie wollen es nicht. Es gibt Milliarden von Menschen, mittlerweile 8 Milliarden auf dieser Welt. Christus starb für alle ihre Sünden, aber sie glauben nicht. Sie glauben nicht. Sie glauben nicht. Wir, die wir glauben, können ein erlöstes Leben in Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes leben. Aber wir müssen anfangen, es zu glauben, dass es möglich ist. Und wenn wir das beginnen zu glauben, müssen wir an jeder Weggabelung täglich im Leben sagen, Herr, dein Wille geschehe, nicht meiner. Herr, was ist dein Wille? Und dann werde ich Ruhe finden für meine Seele, sonst nicht, sonst nicht. Wir können hier eine wunderbare Zeit von Lobpreis und Anbetung haben. Wir sind so gesegnet mit einem ganz super Lobpreisteam, mit super Texten und Liedern. Es ist manchmal so emotional beim Singen dieser bewegenden Lieder, kommen uns die Tränen. Auch mir manchmal. Preis dem Herrn. Aber wenn ich von hier weggehe und für mich selbst lebe, dann ist das alles wirkungslos für mein Leben. Ich kann hier der frömmste Mensch sein und jeder sagt, hey, wenn ich nur so heilig wäre wie der Rolf oder die Sibylle. Liebe Geschwister, für uns ist der wichtigste Tag nicht bloß Sonntag, wo wir Gott loben. Wir sollten am Montag und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag und Freitag und Samstag so leben, dass wir zu unserem eigenen Willen Nein sagen und Ja sagen zu dem, was der Heilige Geist uns sagt. Das ist der Weg, wie Jesus möchte, dass wir leben und reden und handeln. Das ist Integrität. Das ist authentisch. So zu leben, wie Gott möchte, dass wir leben. Dann kann er uns segnen. Dann ist sein Friede in unserer Seele. Dann sind wir ein Segen für die Menschen. Aber solange wir uns selber verwirklichen wollen, wird es schwierig. Von der Zeit an, als wir Christus angenommen haben, als wir wiedergeboren wurden und ein Kind Gottes geworden sind, haben wir an den Tausenden von Weggabelungen, auf die wir in unserem Leben gestoßen sind, Entscheidungen getroffen. Du und ich, jeden Tag treffen wir Entscheidungen. Die Frage ist, soll ich in dieser Situation entscheiden, was ich möchte? Oder soll ich zu diesem selbstzentrierten Leben Nein sagen? Nein sagen. Was denke ich über meinen Ehepartner? Was denke ich über meine Frau? Es gibt zwei Möglichkeiten zu denken. Ja? Wegen der Frau verzichte ich auf 4 Milliarden Frauen. Wie blöd bin ich? Oder ich denke, danke Gott, unter 4 Milliarden Frauen ist meine Frau genau die richtige für mich. Danke Gott, Halleluja. Ich werde sie lieben. Ich werde anders mit meiner Frau umgehen. Stimmt's? Stimmt's? Unter 4 Milliarden Frauen bist du genau die richtige für mich. Halleluja, preis sei Gott. Das sind so die ganz pragmatischen Dinge. Bin ich dankbar für meinen Ehepartner? Bin ich dankbar für meine Nachbarn? Bete ich für die? Segne ich die? Bin ich dankbar für meine Arbeitskollegen, für meinen Chef? Bete ich für die? Bin ich dankbar für die Regierung? Bete ich für die? Habe ich ein dankbares Herz? Oder wenn ich gegenüber jemandem eine falsche Einstellung habe und der Geist Gottes mir sagt, gib es in den Tod, das ist nicht richtig, wie du da über den oder jenen denkst. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht die richtige Einstellung gegenüber irgendjemandem. Jetzt kommt es darauf an, gebe ich das in den Tod und trachte ich nach der Kraft des Geistes, um die Liebe Christi gegenüber dieser Person zu zeigen? Wandle ich im Fleisch, wenn wir es zusammenfassen, oder im Geist? Mein Fleisch wird sagen, was ist denn das für ein... Ja, ich sag's jetzt nicht was, gell? Unser Geist wird sagen, hey, für den ist Jesus Christus gestorben. Bete für ihn, diese arme Seele. Vielleicht benutzt der Teufel gerade diese arme Seele, um dich zu verletzen. Bete doch für den. Bete doch für den. Wenn du an der Ampel stehst, schimpfst du nicht über die blöde Verkehrsregelung. Du dankst Gott, dass du Zeit hast, jetzt kurz mit ihm dich auszutauschen. Danke Gott, danke Vater im Himmel, dass ich an der roten Ampel stehe und jetzt Zeit habe. Und den, der hinter mir hupt, den segne ich jetzt in deinem Namen. Mein Bruder, da ist, wir waren ja arme Leute, arme Kinder. Und dann natürlich mit 18 möchtest du das erste Auto haben und er hat ein Auto gehabt, war schäbig. Und dann ist er an der Ampel nicht mehr angesprungen. Und dann hat er gestartet, springt nicht an und der hinter ihm hupt. Dann ist er ausgestiegen und hat gesagt, du, ich hätte einen Tipp für dich, du startest mein Auto und ich hub in der Zwischenzeit für dich. Wandle ich jetzt im Fleisch oder im Geist? Wie gehe ich mit der Situation um? Bin ich Licht in dieser Welt? Stell dir vor, was passiert, wenn jemand ständig die Wahl trifft, nicht mein Wille, nicht was ich will, dein Wille, Herr, dein Wille. Verstehen wir diesen Frieden, diese Ruhe, diese Kraft, die durch uns fließen kann, wenn unsere Seele zur Ruhe kommt. Oder wenn ich gegenüber jemanden, stell dir vor, was passiert, wenn jemand ständig die Wahl trifft, nicht mein Wille, nicht was ich will, sondern dein Wille, Herr. Wenn jemand dies durch die Kraft des Heiligen Geistes beständig tut, wir müssen ehrlich sein, ohne ihn können wir es nicht. Unser Fleisch wird zurückschlagen oder zuschlagen. So wird er mit der Zeit nach und nach Christus ähnlicher sein. Wir sollen ja ihm immer ähnlicher werden als eine andere Person, die ihren eigenen Willen gewählt hat, in dieser endlosen Schleife der Selbstzentriertheit blieb. Mit anderen Worten, jemand, der sich in jeder Situation entscheidet, dass Gottes Wille geschieht und der Heilige Geist möge ihm helfen, wird nach 5 Jahren und nach 10 Jahren eine andere Person sein als derjenige, der es nicht getan hat. Christus ähnlicher sein, voll Geistes sein, voll Kraft und der Liebe. Der Heilige Geist ist unser Helfer zum Schluss, Apostelgeschichte 1,8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Verstehen wir, was Jesus hier sagt? Er sagt nicht, ihr werdet Zeugnis geben. Ja, ihr werdet Zeugen sein, weil Jesus Christus durch unser Leben offenbar wird, weil er in uns Gestalt gewinnen kann, weil er durch uns leben kann. Und die Menschen werden das erkennen. Sehen wir das? Es geht nicht darum, Zeugnis zu geben, sondern Zeugen zu sein. Durch unser Leben. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wer ist das Licht dieser Welt? Jeder wird sagen, Jesus. Und das stimmt auch. Johannes 9,5, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Aber Jesus sagte auch in Johannes 8,12, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Du kannst als Christ in der Finsternis wandeln, wenn du Jesus nicht nachfolgst. Wenn dein Wille geschieht in deinem Leben, nicht sein Wille, dann bleibst du in der Finsternis. Wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir sind jetzt das Licht dieser Welt. Ihr seid das Licht dieser Welt, Matthäus 5,14. Ihr seid das Licht dieser Welt. Du bist jetzt das Licht dieser Welt. Kann Jesus sein Licht durch dich leuchten lassen? Oder bist du, machst du dich gleich dieser Welt? Und das ist jeden Tag, oftmals eine Entscheidung. Jeden Tag müssen wir uns entscheiden. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Nicht nur Sonntag. Trachtet von ganzem Herzen danach, voll Heiligen Geistes zu sein. Wir haben heute Pfingsten. Trachtet danach, voll Geistes zu sein und bittet Gott, euch dabei zu helfen. Gott wird seinen Teil tun, wenn wir unseren tun. Was müssen wir tun? Dies seid alle Zeit, werdet voll Geistes. Das ist im Epheser 5,18. Und der Apostel sagt uns im Epheser 4 und im Epheser 5, was die Voraussetzungen sind, voll Geistes zu werden. Hör auf zu lügen, zu betrügen. Und so weiter. Heiligt euch. Und dann wird der Heilige Geist uns immer mehr erfüllen. Wird Jesus immer mehr sichtbar werden durch uns. Gott wird seinen Teil tun, wenn wir unseren tun. Wenn wir unseren nicht tun, kann Gott seinen Teil nicht tun, weil wir dann nicht glauben. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Römer 8,4, so erfüllt sich in unserem Leben der Wille Gottes, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Wie? Passt euch nicht dieser Welt an, Römer 12,2. Passt euch nicht an. Ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Wir können es sonst nicht wissen, was möchte jetzt Gott. Wenn ich an dieser Gabelung bin, und weiß ich sonst nicht, Herr, was ist dein Wille? Ich muss voll Geistes sein. Wir dürfen uns nicht dieser Welt anpassen. Und je mehr ich mein himmlisches Navi in mir wirken lasse und auf Gott mich ausrichte, umso mehr wird dieses Navi mich führen in den Lebenssituationen, in den Lebenswelten, in die mich Gott als Licht hineingestellt hat. Wir können sonst nicht beurteilen, was Gottes Wille ist, wenn wir uns dieser Welt anpassen. Dann wird Gott dich und mich auf diesem Pfad der Selbstverleugnung führen, wo das Leben Christi in uns hervorgebracht wird. Und unser Leben wird nie mehr dasselbe sein. Dieses elende Leben mit Streit und Eifersucht und Missgunst und zu kurz gekommen sein im Leben und was weiß denn, dieses elende sich vergleichen, ja, der und ich. Ich habe jemanden erlebt, der hat Millionen, aber Millionen. Dann habe ihn auf dem Flughafen getroffen. Und dann ist er gerade auf dem Rückweg gewesen von einer Einladung. Und der hat noch mit dreimal so viele Millionen wie er. Der war total unglücklich. Ich habe mir gedacht, Mensch, ein reicher Mann ist vor allem ein armer Mann mit viel Geld. Das ist keine Technik, liebe Geschwister. Es ist keine Technik. Es ist ein Leben, das uns der Geist Gottes geben kann und wird, wenn wir es glauben wollen, zulassen und anstreben. Amen. Amen, liebe Geschwister. Heute haben wir richtig in die Därme gegriffen. Ja. Es war jetzt einmal so richtig persönlich, nicht so strategisch, theologisch in die Därme gegriffen. Aber ich glaube, es ist auch manchmal notwendig. Ich möchte beten und dann den Bernhard bitten, uns ins Abendmahl zu führen. Vater im Himmel, du hast uns dein Wort mitgeteilt. Und ich bete darum, dass der Heilige Geist unsere Herzen öffnet, dass dieses Wort in uns eindringen kann und Frucht bringen kann. Dass dieses Wort die Kraft hat, unser Leben zu verändern. Und dass du, Vater, deinen Geist in uns in Fülle entwickeln lässt. Dass wir die Kraft haben, aus deinem Geist heraus zu leben, Christus immer ähnlicher zu werden. Sanftmütig, von Herzen demütig. Und dass wir das Sterben Jesu alle Zeit in unserem Leben tragen. Dass wir unser Kreuz auf uns nehmen und sagen, Herr, nicht mein Wille, dein Wille geschehe. Amen. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.